Habt ihr Lust auf einen Après-Ski? Wenn ja, seid ihr bei uns genau richtig. Grüße euch miteinander. Wir diskutieren heute natürlich in erster Linie über die sensationellen Erfolge vom Schweizer Mannenteam beim Weltcuprennen in Gran Montana bei der WM Hauptprobe für 2027. Mein Gast, der mir hilft beim Aufarbeiten von diesem geschichtsträchtigen Erfolg, ist der Stiefbruder vom Hansi Hinterseer, der Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard.
Grüezi. Hätten wir den gleichen Vater, oder?
Wir tun nachher es genau entschlüsseln.
Ist mir etwas Neues.
Also, cool. Bei allem Respekt vor dem Hansi Hinterseer, jetzt fangen wir mit dieser Gala, mit dem sensationellen Dreifachsieg von unseren Abfahrern in Gran Montana bei der WM Hauptprobe für 2027 an. Es ist der erste Abfahrts-Dreifachsieg, den wir hatten seit 1996. Du musst sagen, wo der historische Einordnung ist. Also im ewigen Swiss-Ski-Ranking, auf welcher Position würdest du den Dreifachsieg platzieren?
Das ist nur schwierig. Ich glaube, man kann den nicht einfach rausnehmen, sondern er gehört einfach zu dem, irgendwie gehört er zu dem Winter. Weißt du, im Nachhinein sagen wir ja, warum auch nicht, oder? Es ist ja fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist richtig gefährlich, finde ich, weil es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Rennen gewinnt und dann sowieso noch gerade einen Dreifach-Sieg in einer schwierigen Sportart kann fahren. Es hat sich natürlich ein bisschen abzeichnet in der Abfahrt bereits, oder? Und der Super-G ist ja nicht wahnsinnig weit weg von der Abfahrt. Vor allem nicht in Gran.
Der Walter Reusser hat gesagt, nach dem Rennen, die internationale Konkurrenz ist geknickt. Hast du den Eindruck gehabt?
Ja, also geknickt ist ein Wort, aber sie müssen über Bücher. Und zwar jetzt nicht erst in dem letzten Wochenende, oder? Das kennen wir jetzt schon etwa so 2-3 Jahre, dass sie merken, und wenn ich halt internationale Konkurrenz sage, dann müssen wir unterscheiden zwischen Österreich und allen anderen. Die Österreicher haben ganz andere Ansprüche. Die Österreicher wollen irgendeines Tages wieder die Weltnation im Skisport Nummer 1 sein. Da arbeiten sie dran. Im Moment haben sie da und dort ein Problem. Man kann das klar statistisch auch beweisen. Aber was ja eigentlich, und das spielt es aber, das ist nicht so in der Speed-Disziplinen wirklich der Fall. Aber zum Beispiel in der technischen Disziplin, Riesenslalom und Slalom, sind natürlich ganz andere Nationen, nicht grosse Nationen, die zum Teil Ausnahmetalent haben und wo, glaube ich, in den nächsten Jahren, je länger sie näher kommen. Es wird vor allem in den technischen Disziplinen schwieriger sein, so eine Dominanz anzulegen, wie die wir jetzt im Moment in der Speed haben.
Gut, das liegt auch in der Natur von der Sache. Oder? Slalomfahren kannst du fast in jedem Land in Europa.
Ja, genau.
Eine Abfahrtspiste hast du aber nicht überall, oder? Und da sind wir einfach auch im Vorteil mit den Gletschergebieten, die wir haben in Zermatt.
Absolut.
Also es wäre ja etwas falsch, wenn wir in dieser Speed-Disziplin nicht dominieren würden.
Früher haben wir immer wieder gesagt, haben wir ja gefragt, warum sind wir im Slalom nicht besser? Man hat das immer auf den Charakter vom Schweizer ausgeleitet.
Weil wir zu wenig Zocker sind, oder?
Ja, ist halt ein bisschen ruhig und gemächlicher und lässt sich ein bisschen mehr Zeit zwischen den Toren. Das ist, glaube ich, auch vergessen mit dem Slalom-Weltmeister.
Ich möchte aber gleich noch schnell, bevor dass wir detailliert eingehen auf das Schweizer Abfahrtswunder, gleich noch schnell einen Satz zu den Österreichern. Also sie haben jetzt beispielsweise mit dem Stefan Eichberger, wo jetzt in Gran Montana ist 7 geworden, 24. Habe ich das Gefühl, haben sie ein grosses Talent, das kommt. Und der sagt ja selber, also der sagt der Schweizer quasi den Kampf an und sagt, in 2 Jahren sind wir etwa dort, wo die Schweizer jetzt sind.
Ja, ich finde es auch richtig, dass er das sagt, oder? Also es wäre ja natürlich enttäuschend, wenn das nicht das Ziel von einem so einem jungen, aufstrebenden Spitzenathlet ist.
Darum bitte ich dich als neutraler Beobachter um eine Expertise zu dieser Ankündigung, die er macht.
Also im Moment ist natürlich alles, was sich bewegt dorthin, alles, was sich zeigt, wie der Eichberger zum Beispiel, ist natürlich in Österreich selber auch schon ein Riesenerfolg. Es hat schon Zeiten gegeben, da hat man solche nicht einmal bemerkt, weil vorne innen 3, 4 andere gewesen sind und da haben wir gesagt, ja, der ist halt nur 1. geworden oder 11. Also, es ist schon noch ein weiter Weg bis dahin. Obwohl, gerade in der Speed, immer alles kann passieren. Das wissen wir. Also, ich meine, in einer Abfahrt, in einem Super-G, eine Wolke weniger und du bist 2 Sekunden schneller oder langsamer. Also, das hilft dir natürlich auch.
Ja, gut, das nachher für einen One-Hit-Wander, oder? Aber für konstant an der Spitze mitzufahren.
Aber gerade der Eichberger, der hat natürlich, vor allem in Kitzbühel, hat er mich wirklich beeindruckt, wie er dort vor allem in den Trainings gefahren ist. Das sind ja auch schon Zeichen, dass man es hat. Oder? Mhm. Also, aber einen allein.
Ja, sie haben noch den Vincent Wieser beispielsweise. Das ist der Grossneffe von Sepp Walcher, Weltmeister 1978, viel zu früh gestorben, der auch sehr, sehr gute Ansätze zeigt.
Ja, ja, aber glaub, also.
Das sind die Teamleader.
Ja, ja, aber das sind die gleichen Ansätze, die wir auf gleicher Ebene auch noch haben. Auch schon haben. Oder?
Ja,
wir sind
dann auf gleicher Ebene. Beispielsweise mit einem Livio Hilbrand, oder?
Zum Beispiel. Oder?
Ja. Einem Junioren-Weltmeister, Abfahrt und Super-G, wo in Gran Montana jetzt in seinem 6. Weltcup-Rennen auch schon wieder in Punkte gefahren ist zum 2. Mal. Mhm. Da gebe ich dir recht. Aber gehen wir jetzt detailliert auf unsere Spitzen ein. 1 Franjo von Alme, 2 Marco Odermatt, 3 Alexis Monet. Das Ergebnis in dieser Abfahrt, dass der von Alme das Rennen gewinnt, hättest du nach der Vorlage von Odermatt auch nicht gedacht, oder?
Nein, absolut nicht. Und, aber ja, man hat 2 Sachen. Man hat die Vorlage von den Trainings, man hat die Analyse von der Piste, wie sie ist, von der Kurssetzung, von der Schneeverhältnis. Aufgrund von dem, glaube ich, ist jetzt der Marco nicht der absolute Top-Favorit für die Abfahrt. Aber, wo ich nicht gesehen habe fahren, wie das gestochen scharf von der Linie her, von der Position her, es gibt keinen, der so lang und so viel in der Hockey alles durchgezogen hat. Wenn ich eben sage Hockey, dann meine ich die aerodynamische Position, die halt extrem wichtig ist, wenn du eine Abfahrt hast, die irgendwo im Bereich von 110, 112 rum ist, die ganze Zeit, dann ist die Aerodynamik extrem wichtig. Und er drunter war, habe ich gedacht, das ist nicht möglich, dass man das schlagen kann. Aber dann hat man die Aggressivität vom Franjo gespürt, wo übrigens für mich unglaublich, ich weiss nicht, wie das möglich ist, dass er so ein Ries, er ist für mich ein Ries. Also,
1,86, oder?
Gross, ist über 100 Kilo, um die 100 Kilo herum. Wo, wenn er da steht, nimmt er allen die Luft weg, oder? Er stehen alle im Schatten, nur allein, wenn er da steht. Aber wie der sich kann klein machen, über einen Sprung oder wenn es an Tor zu geht, das ist absolut unglaublich. Weißt, die Hebel, die gehen auf Null zusammen.
Also er hat fast eine Position, wie es der B.A. Pfeutz hatte, wo irgendwas durch 1,72, also guter Kopf kleiner war.
Der B.A. hat nicht so starke Tocke mehr, um die gleiche Position zu bringen. Jetzt ein bisschen gespässlich ist klar, ja. Nein, aber das ist absolut unglaublich. Und dann kommt natürlich dazu, dass er nur das Mühe verrückter überall hineingeht. Ich meine, da hat er jetzt uns ein paar Sachen gezeigt in dem Winter in Saalbach an der Weltmeisterschaft. Und auch da wieder. Ich meine, in einer Phase, wo er eigentlich alle anderen nur noch Skilände gerade ausgehen, hat er halt irgendwann an einem Ort nur 1,2 Meter probiert rauszuholen in der Linie und dann ist halt nur der kleine Fehler passiert und trotzdem gewinnt er das Rennen, das ist unglaublich.
Das ist kleine Fehler, er hat ja in diesem Winter grobe Fehler gemacht und ist trotzdem ganz vorne gewesen. Wie ist das erklärbar?
Gut, die groben Fehler, du redest von Saalbach, oder? Wo man gemeint,
in der Teamkombination, ja, wo er gegen Freeride quasi.
Ja, dort hat es gar keine Piste mehr gegeben, wo er durchgegangen ist. Gehört nicht mehr dazu.
Und ist trotzdem der 300. am Alexis Monet dran, oder? Wo dort in dieser Teamkombination quasi eine perfekte Fahrt abliefert.
Ja, klar. Das sind Fehler gewesen aufgrund vom Programm, aufgrund von dem, was er wollte machen. Aber wie er es nachher gelöst hat, ist halt am Schluss eben gleich kein Fehler gewesen. Er ist halt einfach dort weitergefahren, wo er war. Und er denkt, ich muss zurück auf die Linie. Also das ist schon auch die Intuition, das Gespür, das er hat, das Gefühl, das er hat für das ganze Tempo. Solche haben wir immer wieder gehabt. Wir haben einen Colombin gehabt, wo, also ich rede jetzt unheimlich weit zurück, aber der hat es irgendwann gegeben, wo genau die gleiche Theorie gehabt, oder der Franz Klammer ist ähnlich gewesen. Mhm. Ähnlich gewesen, die sind nicht die perfekte Linie gefahren, sondern die sind einfach das Tempo hochhalten ist egal, wo du gerade bist.
Wenn ich jetzt aber so mit Ski-Experten rede, mit Fernsehkommentatoren, mit ausländischen, mit Co-Kommentatoren, dann kommen die alle zusammen und sagen, gerade die Österreicherin Gramontana, nennen sie jetzt nicht namentlich, wo wir gesagt haben, das ist nur eine Frage von der Zeit, bis die im Netz hängt. So verrückt, wie der fährt. Hast du den Kummer auch lieb im Franjo?
Grundsätzlich habe ich den Kummer immer. Mhm. Habe ich bei allen. Den Kummer, wenn ein Abfahrtsrennen angesagt ist, habe ich den Kummer oder so. Das komische Gefühl ist in mir immer drin, wie das kann immer passieren. Magst du dich erinnern, der Odi in Kitzbühel, wo er über die Hausstärkante noch angedrückt hat, im letzten Moment noch in das Tor reingekommen ist?
Im 22 war genau, das, gewesen, oder? Genau. Wo er zweit wurde hinter dem Beat Feuz.
Dort haben wir ja auch gesagt, das kann nicht gut gehen und irgendeines ja. Tages leidet unten.
Ja.
Aber wenn
es. Das Jahr darauf hat ja dann nachher der Odermatt bei der Steilhang-Ausfahrt in Kitzbühel, oder? Hat er gezaubert.
Ja,
vor Guschewell, wo er sich ja leicht verletzt hat.
Weißt du, wenn solche Sachen gut gehen, die gehen nicht spurlos an dir vorbei. Mhm. Auch nicht an einem Odi und auch nicht an einem Franjo, die Sachen gehen nicht spurlos vorbei. Du weisst um das. Du analysierst ja das auch. Und ich glaube, du lernst aus diesen Sachen. Du hast einfach Schwein gehabt, dass es gut gegangen ist. Mhm. Das Glück muss auch ein bisschen mitspielen.
Also für dich auch, für noch schnell mit dem beim Marco weiterzufahren, zu Kitzbühel. Er hat ja das Jahr, hat er gesagt, oder? Er sei nicht bereit gewesen an diesem Tag, an diesem Samstag, obwohl das sein grosses Ziel war, sein vollstes Risiko einzugehen. Hast du das Gefühl, dass das so aufgrund von diesen zwei Erlebnissen war?
Ja.
Dass das eben diese Spuren genau
hinterlassen? Ja, absolut. Aber ich finde das eben gut. Das mhm. finde ich eben stark. Das macht einen ganz grossen Champion aus. Mhm. Also du musst auch wissen, wenn der Moment da ist, wo du kannst und wenn der Moment da ist, wo du ein bisschen zurückziehen musst. Mhm. Der Franjo wird aus diesen Sachen lernen.
Aber bis jetzt habe er noch nicht manchmal gesehen, zurückziehen.
Ja gut, aber er ist ja noch jung in seinem Dasein. Ja. Also ich meine, ein Haufen Leute haben ja der erste Jahr das erste Mal so richtig gesehen.
Das trifft ja eigentlich auch auf Alex Simone zu. Also ja. Wir, die uns ein bisschen intensiver mit dem beschäftigen, mit dem Sport, haben zwar schon länger gewusst, dass das ein Riesentalent ist, aber so richtig durchstarten tut er in diesem Winter. Und für mich ist auch ein Phänomen, weil ich bin nicht überrascht gewesen, dass er in Bormio schnell ist.
Ja, ja.
Mit seiner genialen Technik und in Kitzbühel. Aber in Gramontana, auf dieser mit viel Gleiterkurven beinhaltenden Piste, hätte ich ihn nie und nimmer in den Top 3 gehabt. Trotzdem fährt er zwei Podeste 24 Stunden raus.
Ja, absolut.
Ja, weißt du, er ist ja nicht der Rambo, oder? Wo ein Franjo von Almen ist. Er ist relativ weit weg von diesen 100 Kilo,
absolut.
Wo du auf solchen Pisten gewinnbringend einsetzen
kannst. Mhm. Ich glaube, er ist genau die Mischung zwischen diesen zwei, zwischen Franjo von Almen und dem Marco Odermatt. Der Alexi ist für mich der Meier in der Speed. Mhm. Du kannst es ein bisschen vergleichen miteinander. Sie reden die gleiche Sprache. Mhm. Das ist schon Zeit, da kann man niemandem etwas entgegensetzen. Aber vom Gefühl her sind das wirklich die Fahrer, die extrem viel Gefühl haben. Und gerade auf sogenannten einfachen Kurssetzungen, einfachem Schnee, ist eben das Gefühl extrem wichtig. Wir sehen ja nur immer die Linie, wir sehen ja nur immer von außen. Wir haben keine Ahnung, was da unten im Fuß passiert. Wir haben keine Ahnung, ob der Fahrer spürt, dass er jetzt genug Druck gegeben hat oder zu wenig Druck. Oder wo ist es denn? Aber wir können das nicht beurteilen, weil das ist nicht sichtbar. Das sieht man nicht. Das ist sichtbar auf der Uhr am Schluss. So ist nie.
Wenn du gerade für uns ansprichst, oder Marco Odermatt und Alex Simone eine Gemeinsamkeit, die Stöckli-Ski, die eine unglaubliche Entwicklung gemacht haben in den letzten Jahren. Jetzt haben sie den ersten Doppelsieg gefeiert bei den Männern in dem Super-G in Gramontana. Du bist ja, glaube ich, auch einer von denen, der es am Anfang ein bisschen belächelt hat, oder?
Nein, Entschuldigung. Also, oh nein.
Also, Stöckli-Ski hat ja lange, oder, so ein bisschen den Ruf gehabt im Ausland, oder, vom Militärski. Nachher haben in den technischen Disziplinen mal in den 90er Jahren Fuß gefasst mit dem Pauli Accola, mit dem Urs Kählin, Marco yeah. Büchel. Aber wo nachher der Benny Stöckli Junior hat gesagt, so, und jetzt wollen wir in den Speed-Disziplinen Fuß fassen, haben Jänste gesagt, vergessen das, für das seid ihr viel zu klein, oder? Weil man muss ja in den Speed-Disziplinen einen ganz anderen Aufwand können betreiben, als man das in den technischen Disziplinen macht. Und jetzt, es ist quasi weltführend. Wie erklärst du das? Ist ja immer noch ein kleines Unternehmen im Vergleich zu Atomic,
yeah,
zu Heath, zu Rossignol.
Weißt du, es ist ja für mich überhaupt nicht eine neue Entwicklung. Also schon mit Tina Masi und wie sie alle geheissen haben, haben sie ja gezeigt, was sie können. Und, und ob du bei den Frauen zu den Schnellsten gehörst oder nachher dann schlussendlich auch bei den Männern, es ist der gleiche Weg, wo man muss gehen.
Ich Aber glaub, es hat ja lang kein hochkarätiger Mann, Abfahrer, hat sich getraut, die Stöckli anzulegen. Also der Walter Reusser, der jetzt ein Swiss-Ski-CEO ist und lang Stöckli Rennchef war, hat erzählt, sie hätten im 2007-2008 hätten sie namhafte Athleten Geld geboten, um nur zu testen, und das sei niemand gekommen.
Ja, weil sie vielleicht zufrieden gewesen sind dort, wo sie sind. Weißt, das darf man nicht so anschauen. Man darf nicht meinen, dass du jetzt einfach zu irgendjemandem gehst, testen. Meine, es ist einer auf Head, auf Rossi, auf Völkel, auf weiss Gott was. Und der ist dort zufrieden. Was hat der für irgendeinen Grund? Wenn er nicht einen Zweifel hat bei sich selber, bei seiner Firma selber, gibt es keinen Grund, dass du zu irgendjemandem Fremdes gehst, Skitesten.
Aber Bernhard, das hat ja beispielsweise Patrick Künke, oder, der bei Salomon nicht mehr zufrieden war, nachher zu Fischer noch gewechselt ist. Und sein Servicemann, Franz Nadig, hat ihm immer gesagt, jetzt gang auf die Stöckli, die haben gut ist. Er hat es nicht gemacht.
Ja, ich müsste es mit Patrick reden, warum. Also, das kann ich nicht beurteilen.
Er war nicht das einzige Beispiel gewesen, oder?
Ja, es ist für mich absolut wahnsinnig, was Stöckli bietet, sagen wir, vor allem mit Marco zusammen. Das ist für mich der entscheidende Punkt, ist, wo Marco sich entschieden hat, ich bleibe. Ich bleibe bei Stöckli, ich wechsle nicht. Das habe ich das Gefühl, das ist ein grossartiger Entscheid gewesen, ein mutiger Entscheid, weil ich meine, wenn du dann aufs Mal bei Weltunternehmen bist, ich sage jetzt eigentlich wie Head oder auch vielleicht bei Red Bull zum Beispiel, hätte ich mir eher können vorstellen, dass es dorthin geht, weil da wären noch andere Möglichkeiten dahinter gewesen, nebst einfach der Skiwechsel. Das sind dann auch, wären auch wirtschaftliche Gedanken für die ganz grosse Zukunft und so weiter. Gehört auch ein bisschen dazu. Aber die Art und Weise, wie die einfach immer wieder das perfekte Material findet, ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie der Weg ist. Ich glaube, es hat zu tun mit Analysieren von anderen, genau studieren, was ist es denn, und dann als ganz, ganz wichtiger Bestandteil die Rückmeldungen vom Athlet. Wenn der Athlet die richtigen Rückmeldungen geben kann, dann kann der Techniker drunter in der Fabrik genau das machen, was er verstanden hat, und dann kann man das testen. Nur zum Beispiel, also ich persönlich habe das Gefühl, ich bin der schlechteste Skitester gewesen, was es überhaupt gab. Ich bin auf dem Ski gestanden und habe die Lösung auf dem Ski gesucht. Ich konnte nicht können sagen, was dem Ski fehlt. Ja. Also es gibt Leute, die das können, und Leute, die es nicht können.
Carlo Janka beispielsweise hätte ja das so überhaupt nicht können, oder? Und
vielleicht hat er es aus Prinzip auch gar nicht, er hat sich gar nicht das Zeug rein wollen dirigieren lassen. Er wollte treu bleiben an dieser Marke, die ihn gross gemacht hat. Das sind so sehr starke emotionale Sachen, die man auch muss berücksichtigen muss.
Gut, er hat ja dann nachher gewechselt. Oder nicht. Er hat ja dann nachher gewechselt, der Carlo, oder? Und ist auch dort nachher bei den anderen Marken nicht berühmt gewesen, als begnadeter Tester. Aber Marco Odermatt, der kann genau eben die genauen Feedbacks kann er geben, beispielsweise.
Ich glaube, wenn du nicht einen hast in deiner Mannschaft, der die Feedbacks bringt, dann verzweifelt der. Wie soll einer, wo der Ski produziert oder der Ski entwickelt oder der Ski anders will machen, was soll der machen, wenn er nicht ganz klares Feedback bekommt?
Marc Odermatt in 24 Stunden, ein Sieg im Super-G, zweiter Rang in der Abfahrt, ist jetzt im Gesamtweltcup 500 Punkte vor dem Henrik Christoffersen. Der Christoffersen fährt noch 6 Rennen, der Odermatt noch 8. Also ist klar, der Marco wird zum vierten Mal in Serie die grosse Kugel gewinnen, den Gesamtweltcup. Die einzige Frage, die sich noch stellt, wie viele kleine holt er noch jetzt?
Nein, es stellen sich noch im Moment noch alle Fragen. Weißt?
Nein,
jetzt muss ich etwas sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man jubeln tut, bevor es passiert ist. Auch wenn es 100%, also 99% sicher klar ist.
Ja.
Was soll denn da noch passieren? Aber ich glaube, man sollte nicht allzu oft und allzu früh über einen Gesamtweltcup-Sieg so schon jubeln oder schreiben oder reden darüber.
Bernhard, wir müssen immer einen Schritt voraus sein.
Da bin ich nicht der gleichen Meinung. Ich glaube, wir müssen können abwarten, bis es passiert ist und dann können wir die Hände in die Luft haben und dann jubeln wir. So wird es auch an Marco gehen. Der Marco hat keine Freude, wenn er jetzt statistisch oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen gehört, dass man die macht und sagt, Marco, es ist passiert. Gang du irgendwie auf Mallorca in die Ferien, weil es passiert nichts mehr, oder?
Nein, das tut er ja nicht. Es geht ja noch darum, oder weitere, er kann ja noch andere Rekorde kann er holen, oder?
Das ist
und also, ich meine, jeder weitere Weltcup-Sieg, den er jetzt noch holt in dieser Saison, verliert ja nicht an Wert, nur weil man jetzt schon sagt, er hat den Gesamtweltcup auf sich.
Weltcup-Sieg holen ist etwas anderes als über den Gesamtweltcup reden.
Ja.
Und es geht mir ein bisschen um das. Man sollte vielleicht einfach sich ein bisschen zurückziehen und sagen, okay, warten wir einmal. Also,
gut.
Wenn eine Fußballmannschaft 6-0 führt in einer Halbzeit. Also,
gut. Aber dann gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen auf die Kugelverteilung ein.
Ja.
Ich meine, er liegt im Moment in der Abfahrt, liegt er vor dem Franjo von Almen, irgendwas, das durch 70 Punkte. Es kommen jetzt noch 2 Abfahrten in Kvitfjell und die in Sanvelli. Kvitfjell würde ich sagen, vielleicht vom Profil her eher von Almen. Terrain? Sehst du anders?
Das ist so verdammt schwer. Ich weiß ja nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie Kvitfjell wird aussehen.
Ja.
Also ich weiss, wie der Berg ist, ich weiss, wie die Strecke ist, aber wo stehen die Tore, wie stark dreht es, wie giftig sind die Sprünge und alles, das weiss man nicht. Also würde ich dir gerne 2 Tage vorher, kann ich dir das ein bisschen mehr sagen oder ich wage ein bisschen mehr. Ich weiss nicht, klar, man kann jetzt einen Kaffeesatz lesen und sagen, ja, gut, der von Almen ist wirklich gerade im Aufwind, er ist da an den Grenzbereich anzukommen, wenn er gleich fährt. Etwas muss ich sagen, Kvitfjell wird heikler sein. In Kvitfjell hast du schnell einen Riesenbock drin, den du nicht mehr aufholen kannst. Da brauchst du sehr viel, vielleicht auch ein bisschen mehr Routine, darum würde ich jetzt sagen, ein bisschen eher für Marco.
Okay, gut.
Ja, also, du willst ja so etwas hören. Entweder oder. Ich kann ja nicht einen Unentschieden machen.
Nein,
das kann man nicht in der Abfahrt.
Nein, das ist
am Schluss gewinnt dann der Alexi.
Im Super-G ist die Konstellation so, dass Marco in den letzten 2 verbleibenden Rennen einen 13. Rang genügt, um dort alles klar zu machen. Und der Gasse müsste die beiden gewinnen. Also da gibst du mir recht. Da wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr anbrennen.
Dass die zweite Version nicht möglich ist.
Ja.
Oder? Dass die zweite Version nicht möglich ist, kommt noch dazu. Wir reden jetzt über die Disziplin, die für Marco Odermatt eigentlich vor 20 Jahren erfunden worden ist oder noch mehr.
Der Super-G.
Das ist absolut die Disziplin für ihn. Es hat das Rechtstempo drin, es braucht extreme Technik, es braucht ein gutes Auge. Und ich sage immer wieder, der beste Super-G-Auge-Abfahrer ist der, der am weitesten voraus schauen kann und das schon abspeichern kann. Das ist wie ein Computer. Du siehst da vorne etwas, du schaust nicht mehr auf das, gehst schon weiter mit deinen Augen und das ist alles drin.
Also das ist eigentlich fast Königsdisziplin. du hast kein Training,
ja,
du hast eine Besichtigung,
ja,
und dann musst du abliefern.
Ja, sie ist mir, ja, wenn ich jetzt einfach ein bisschen kritisch werde über den Superschicht, sie ist mir zu hoch bei der Abfahrt.
Also es müsste mehr so sein, dass Techniktrainer müsste den Super-G setzen. Dann hätten wir es dort.
Wenn wir über den Kurssetzer reden, wäre ich sowieso eher dafür, dass man
der
langsam müsste vorwärts machen und Profi-Kurssetzer müsste haben, in allen Disziplinen und nicht mehr die eigenen Trainer. Immer die Diskussion, ich mag,
ja,
sie nicht mehr klären. Ja. Wer setzt für wer?
Ja. Ja. Also überall der Fiss-Mann, der setzt, oder?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Also ich würde Abfahrt Herr, und Super-G, ja, der Hannes Trinkl, der Speed verantwortlich.
Jawohl, und zwar also, allem ein Land, würde ich den Herrn Kostelitsch wieder aktivieren.
Ja, ja, genau. Wo der Hans Knausen mal den wunderschönen Satz prägt hat, wenn du vom Kostelitsch einen Lauf besichtigst, brauchst du Kopfschmerztabletten.
Ja, nachher, ungefähr,
oder?
So.
Ungefähr so. Oder?
Aber es dürfte im Super-G schon noch ab und zu eine Ecke drin haben, wo halt einfach nicht voll geht. Mhm. Jetzt ist klar, dann laufst du, dann riskierst du, dass die Ausfallziffer relativ gross wird und dass dann natürlich alle sagen, eine schlechte Kurssetzung und so weiter. Aber dort dürfte es ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben.
Jetzt ist ja Kurssetzung und Topografie von dieser Abfahrt in Grand-Montana ein grosses Thema gewesen, nach dem ersten Training. Marc Odermatt hat gesagt, das Einfachste, das ich je gefahren bin. Der Dominik Baris, der nachher dritt ist worden im Super-G hinter dem Odermatt und dem Monet, hat gesagt, die Abfahrt ist gut für den Europacup, aber sie ist nicht würdig für eine Weltcup-Abfahrt zu sein und es ist schon gar keine WM-Abfahrt. Was sagst du da dazu?
Schwachsinn. Schwachsinn in dem Sinn, wieso sollst du als Weltcup Skirennfahrer, wo du Woche für Woche ein Produkt lieferst, also Leistungen lieferst, wo aber auch wirtschaftliche Interessen dahinter sind, vor allem von den Athleten. Wie sollst du an deinem eigenen Arsch sagen und etwas kaputt machen, bevor es stattgefunden hat? Was ich damit sagen will, es gibt Abfahrten, Kurssetzungen, wie man die Sprüngbuhe tut und so weiter, wo einfach sind, wo vielleicht sogar zu leicht sind, in einem gewissen Sinn. Es dürfen wir eines nicht vergessen. Grand-Montana ist seit Jahren nicht mehr gefahren worden, ewig nicht mehr gefahren worden. Wir kommen aus einem Winter, wo wir alle reklamiert haben, der Sport ist zu gefährlich, man muss endlich etwas machen. Ich habe schon gehört von
der ganz... Dominik Baris hat das nie.
Ja, das also...
Beispielsweise.
Ja, ja, egal, ob er das sagt oder nicht. Er hat jetzt etwas gesagt, wo ich das Gefühl habe, mit dem schadet er sich, mit dem hilft er überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass man Abfahrten so müsste endlich bauen wie in der Formel 1, dass jeder Fahrer überall ans Limit gehen kann und nichts passiert. Genau das hätten wir jetzt gehabt. Ich verstehe den Hannes Trinkl, der übrigens der Kurssetzer ist und auch der, der entscheidet, wie die Sprünge sollen sein, dass er sagt, hey, Moment, wir kommen auf Gran, wir haben einen kritischen Winter hinter uns mit Haufen, zu viel Unfall, zu viel Ausfall und so weiter. Wir haben keine Erfahrungen. Wir wissen nicht, wie sich der Schnee entwickelt. Wir haben zwei Trainingstage. Ich gehe auf die sichere Seite. Ich tue jetzt einmal eins, das alles zusammen schön rund ansetzen und tue die Sprünge so machen, dass sie nicht zu weit gehen, dass sie keine grosse Überwindung brauchen. Und damit kommt das Resultat raus, wo vom Gefühl her so ist, ja, da kann man überall voll fahren, das ist gut. Was ich schade finde, ist, man tut keinen Unterschied machen zwischen einem Berg und der Strecke, wo absolut anspruchsvoll ist, und der Unterschied zu der Kurssetzung, die jetzt gerade gemacht worden ist, zu der Fertigstellung der Abfahrt, die jetzt gerade gemacht worden ist. Sie ist relativ ruhig. Es hat relativ wenig Spicker drin, weniger Wellen drin. Man hat das Gleiche übrigens in Saalbach gesagt. Das Resultat war eine fantastische Abfahrt gewesen. Und in dem, dass man bereits ein Jahr vorher sich kritisch äussert, das ist keine Abfahrt, das meine ich, das ist nicht die richtige Äußerung. Man kann sagen, das ist eine schlechte Kurssetzung.
Mhm.
Und man kann sie giftiger machen. Das akzeptiere ich. Und das stimmt sehr sicher und das wird auch so sein. in dem, dass ich lese in den Zeitungen und höre überall, morgen ist übrigens in Kran die Weltcup-Abfahrt, aber das ist eine Europa-Abfahrt und da ist nichts drin. Dann schalte ich den Fernseher gar nicht mehr ein. Wieso soll ich den einschalten? Das wird ja gleich nichts gemacht.
Nein, das wird ja in der Schweiz ja die Einschaltquote gleich sensationell, wie alle im Moment das sensationelle Team, das ich sehe, egal auf was.
Ja, aber ich würde dann schauen, wie es im Detail wirklich aussieht. Also, das habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht. Aber jetzt einfach, ich persönlich, gut, ich habe es dann selbstverständlich geschaut. Aber, aber ich glaube, die grosse Masse tut sich beeinflussen auf das heutige Zeug. Und ich möchte einfach ein bisschen mehr, dass die Athleten selber ein bisschen stolzer sind über ihr Produkt. Dass sie sich überlegen, schon diskutieren mit den Verantwortlichen, aber wie sage ich es? Also, wie lange ist es aus? C'est le temps que fait la musique. Also, es ist immer eine Art und Weise, wie man etwas sagt. Man kann es auf zwei Seiten kann man es diskutieren.
Muss ich dir dagegen halten, lieber Bernhard, wenn du nur irgendwas, wo du wie ein Diplomat zwei Jahre vor dieser Weltmeisterschaft etwas sagst, dann bringt doch das nichts. Du musst, wie das Dominik Baris gemacht hat, eine richtige Bombe zünden.
Also denn im Moment, eine Bombe zünden, indem dass du sagst, das ist keine Weltmeisterschaftsabfahrt, das ist keine Bombe zünden. Ich will von Baris hören, ich finde den Berg gut, man könnte anders stecken, man könnte die Sprünge giftiger machen, man kann nur ein paar Wellen einbauen und dann ist es gut. Voilà. Das ist für mich etwas, was nachhaltig ist. Alles andere nicht.
Hat ja ein paar Männer gegeben, die gesagt haben, sie würden lieber auf die Frauenabfahrt gehen, weil die mehr Schwierigkeiten beinhaltet. Wir hätten ja über das können diskutieren, ob es nicht besser ist, ob man abtauscht.
Das ist ein altes Thema, das haben wir schon 87 diskutiert.
Dann können wir es im 2000
ist und kurz, 2000. Ist zu wenig hoch, gar nicht.
Gut. Also, dann lassen wir es damit bewenden. Ein Thema muss ich aber, ein Kritikpunkt muss ich noch aufgreifen von Gramontana. Sie haben ja im Rahmenprogramm heisst die PC7-Staffel, heisst über das Zielstadion La Flüge Flugshow gemacht, habe jenste Journalisten gehört, die gesagt haben, das braucht es doch nicht. Wir hat ja im 2017 bei der WM in St. Moritz hat man gesehen, wie gefährlich das kann sein, was durch die PC7-Staffel fast zu einer Katastrophe gekommen wäre. Ich bin auch der Meinung, es braucht nicht solche Einlagen. Ein Skirennen ist spektakulär genug. Da brauche ich nicht noch irgendwie ein paar Vögel in der Luft zu hören und zu sehen.
Ich du schon? Ich habe richtig, das war keine Frage jetzt an mich, sondern das ist einfach, du hast mir etwas erzählt. Und ich kann nichts anderes sagen als
mal, du kannst sagen, du siehst total begeistert.
Nein, ich sage ja. Ich bin begeistert von denen, wenn die das sonst irgendwann machen.
Genau.
Aber ich bin hundertprozentig mit dir.
Also es braucht Patrice Weiss in Wengen und es braucht keine PC7-Staffel in Gramontana.
Nein, weil das ganz Grosse, was passiert, ist nachher auf der Piste. Klar, wir müssen verstehen, dass in der heutigen Zeit natürlich Rahmenprogramm und alles zusammen spielt auch eine gewisse Rolle, aber das kannst du mit Musik und mit sonst irgendetwas machen. Da haben die Leute gerade so frei dran. Ich bin mit dir einverstanden. Nur verrückter ist, wenn sie irgendwie in Kitzbühel einen Fallschirmabsprung machen bis 10 Meter vor dem Boden und erst dann den Fallschirm ziehen. Ich weiß nicht, wenn wir das, also ja. Das sind Sachen, die für mich nicht nötig sind. Also wir reden ja immer von einer gewissen Gefahr, die uns begleitet tut. Also in der Abfahrt begleitet uns, nicht nur in der Abfahrt, im Super-G natürlich auch, überall, wo Speed ist, begleitet. Es ist immer eine stetige Gefahr vorhanden. Warum tust du jetzt vorne an auch noch etwas, wo jetzt genau gleiche könnte gehen, wenn es schlimm rauskommt?
Genau. Und eben, ich meine, wenn ich an eine Flugshow gehe, dann weiss ich muss mit dem rechnen, dass dort mal etwas passieren kann, dass mich auf der Zuschauertribüne verwünscht. Aber wenn ich an ein Skirennen gehe, dann gehe ich eben an ein Skirennen und dann will ich keine Flugshow haben.
Und ja, ich glaube, es hat sicher eine Zeit gegeben, wo so etwas ganz, ganz neu war, aber mit der Zeit hat man es auch gesehen. Also kannst du dann nicht mehr anders machen.
Reden wir noch über die Frauen, die dem Wochenende in Sestriere ja etwas ganz Geschichtsträchtiges passiert ist. Der 100. Sieg von der Michaela Schifrin. sensationell, hat es nicht gerechnet damit, vor allem nach dem, was sie bei der WM in Saalbach gezeigt hat, habe ich das Gefühl, sie sind noch relativ weit weg von dem 100. Sieg. Jetzt hat sie ihn geschafft. Grandiose sportliche Leistung. Was mir einfach schlecht eingefahren ist, ist das theatralische Tränen-Interview danach. Also, das sind jetzt nie und nimmer echte Tränen gewesen. Du hast ja so angeschaut. Hätte ich das, hä?
Also ich
hast du
ihr
das angekauft?
Irgendwie muss ich sie
abfangen. Bernhard, bist du ganz ehrlich? Es ist mir, emotional so überwältigend.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Moment, wo du das Mikrofon vor das Maul bekommst, dass du halt vielleicht gerade das Wort nicht findest und dass es dich übermannt. Wie lange das soll gehen, das weiß ich nicht.
Im Verlauf vom Interview, es geht dann nachher plötzlich ganz schnell wieder.
Geht's dann gut?
Ja.
Ja, also ja. Detail habe ich dann, ich habe nur zwischen denen etwas gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es so etwas sehr emotional wird. Und wir haben es auch in anderen Sportarten gesehen, dass die Emotionalität im Spitzensport, dass ein Haufen sehr, sehr nah am Brunnen sind. Also, wenn ich selbstkritisch bin, ich gehöre auch dazu. Aber ich glaube, man muss gleich schnell über die Zahl 100 reden. Und zwar ist ja klar gewesen, dass es irgendeinmal kommt. Was mich unheimlich fast begeistert hat, wie sie den Zweitlauf gefahren ist. Du hast gerade kurz ihre Leistung in Saalbach angetippt. Dort hat man so Unsicherheit gesehen.
Da ist sie ja fix nach dem ersten Lauf, oder?
Die ist weit weg von dem, was sie eigentlich war. Wir wissen ja, was die für ihre Präzision angelegt hat, bevor sie den Unfall hatte. Und jetzt in dem zweiten Lauf, wo so eigentlich zum Packen noch war, hat die sich von Tor zu Tor gesteigert. Das war absolut sensationell. Ja. Ich würde fast sagen, sie ist am Schluss die letzten Tore so gefahren, wie zu ihrer allerbesten Zeit. Und das ist unglaublich. Das heisst, dass sie eben nicht nur die technisch, das müssen wir jetzt halt einfach sagen, die technisch beste Skifahrerin ist, die es bis heute je gegeben hat. Oder von der Technik her gesehen und halt, hat ja das halt bewiesen in allen Disziplinen, überall, sie hat alles. Aber dass sie eben auch im Kopf so parat ist, dass sie so stark ist mental, wenn die Tore auf sie zukommen, dass sie sich, das ist wie eine Freundschaft mit diesen Slalom-Toren, obwohl jedes Tor eine riesige Gefahr ist. Also sie hat sich gesteigert vom ersten Tor bis zum letzten. Unglaublich, auf eine unglaubliche Art und Weise. Das ist fantastisch gewesen.
Es hat ja gleich aber in jede Ära, oder hat ja die absolute Galionsfigur, das Aushängeschild, die dominierende Persönlichkeit.
Ganz klar.
Und es sind, mit Ausnahme von der Lindsay Vonn, in der Generation vor ihr, sind alle relativ weit weg gewesen, oder ganz weit weg von dieser 100er Marke. Und ich stelle jetzt darum gleich die Frage, hat Schifrin jetzt die 100er Marke knacken können, weil sie so sensationell gut ist? Oder hat sie die 100er Marke auch drum geknackt, weil die Konkurrenz zu wenig gut ist?
Wenn man rein statistisch schaut und Zahlen anschaut, sollte man meinen, okay, es sind vielleicht nicht mehr so viele rum gewesen, so viele gute. Aber wenn ich sie dann vergleiche mit, sagen wir, mit einer Vreni Schneider oder noch ein bisschen weiter zurück, mit einer, jetzt um in der Schweiz zu bleiben, mit einer Erika Hess, Die haben auch unheimlich grosse Siege rausgefahren mit einer fantastischen Technik. Sie sind alle zusammen eben nicht so multisportiv gewesen. Ich glaube, was Schifrin auszeichnet, ist die Multisportivität. Das heißt, da meine ich Riesenslalom, Super-G, sogar Abfahrt, also nicht oft, aber bereits dort hat sie auch gezeigt, was sie kann. Ich glaube, das macht es aus. Ob der Damenrennsport heute weniger breit ist als vor ein paar Jahren, das ist noch schwierig zu sagen. Hier und da hat man das Gefühl, aber eher in der Speed-Disziplin und weniger in der technischen, sprich Slalom und Riesenslalom, weil Das ist das Gleiche wie auch bei den Männern. Dort kommen ja auch oft mal Nationen daher, wie, ich weiss auch nicht, wie Albanien. Gut, das ist natürlich ja, Italien. Das ist doch das, oder die einzelnen Talente, ohne dass sie in einer grossen Mannschaft sind, können in diesen Disziplinen schon mitmischen. Und das ist im Slalom und im Riesenslalom, ja, im Slalom vor allem bei den Frauen schon auch der Fall. Aber in der Speed-Disziplin fehlt es. Das glaube ich, dass dort die Breite nicht so gross ist.
Gut, es wird eine Frage von der Zeit gewesen, bis Schifrin noch in der Speed-Disziplin wieder richtig heftig wird zuschlagen, wenn sie mal wieder richtig gesund ist, konstant gesund ist.
Sie hat das, ob sie das will. Da mache ich jetzt noch ein Fragezeichen dahinter.
Mhm.
Ich glaube zu spüren, dass Michaela Schifrin noch am normalen Leben, am Leben danach ist, also dass sie auch realisiert, hey, es gibt dann irgendwann noch ein anderes Leben, das länger geht als das, was sie bis jetzt gehabt, hoffentlich.
Hast du das Gefühl, dass sie auch ein bisschen beeinflusst ist worden, was Speed-Disziplinen anbelangt, von dem Sturz von ihrem Verlobten, von Alexander Amott-Kilde, in Wengen?
Den Sturz kann man ja noch verdauen, oder? Den Sturz selber, aber was aus dem Sturz heraus passiert ist, oder was alles kann passieren, das glaube ich schon auch. Und dann halt, obwohl das ja in einem Slalom passiert ist, ihre eigene Verletzung. Also du bist halt so nah dran. Also mit anderen Worten wollte ich sagen, sportlicher Erfolg ist das eine, aber Gesundheit nimmt sehr wahrscheinlich mit der Dauer von deiner Karriere an Wichtigkeit zu.
Jetzt ist mir übrigens gerade in diesem Moment in Sinn gekommen, der Vergleich, wie falsch das Tränen von der Schifrin war. Sie waren ungefähr gleich falsch gewesen, wie die Töne, die du Ende 70er Jahre hast von dir gegeben bei deiner Gesangskarriere, die du versucht hast.
Und jetzt sind wir Eselsgruppe, die uns hier gebracht
hat. Ja, ich bin auch nicht besonders stolz drauf. Ja, ja. Aber jetzt sind wir auch beim Punkt, oder, warum dass ich gesagt habe, du seist der Stiefbruder vom Hansi Hinterseer. Ihr habt ja viel Zeit zusammen verbracht in eurer Rennfahrerzeit und ihr habt euch gegenseitig zum Singen animiert. Bei dir ist es relativ... Man kann nicht einmal von einem One-Hit-Wonder reden, oder kann man das? Der Hansi hat serienmässig Hits abgeliefert, oder? Bei dir ist bei Winter ist kein Winter ohne Schneeblube.
Ja, also das geht nicht unter Gesangskarriere, sondern das geht unter Unfall.
Aha.
Das ist ein einmaliger Unfall.
Aber der Hansi hat dich inspiriert zu diesem Unfall. Wer war denn schuld, dass der diesen Unfall hatte?
Ganz einfach, die Schuld war der Regisseur, der Max Sieber. Wir waren eingeladen an eine Silvestersendung und dann hat er mir, also bereits nachdem alles zugesagt war und ich schon gewusst habe, was ich könnte und müsste machen dort, hat er gesagt, du, andere Gäste haben dann auch irgendein so noch schnell ein Lied gesungen, aber das ist keine Sache, das machen wir dann einfach so im letzten Moment. Also es hätte nie dürfen oder nie sollen wirklich etwas... Ich kann übrigens besser singen, als du das meinst. Also, und das kann der Hansi bestätigen. Jetzt schnell zurück zum Hansi.
Mhm.
Es war effektiv so, dass er als Österreicher, man weiss, dass er schon nicht unbedingt so in der Mannschaft drin war.
Bei den Österreichern.
Aus welchem Grund auch immer. Ja. Er ist sehr viel zu uns gekommen. Wir haben auch miteinander nachgegessen oder was auch immer. Wir sind dann halt schlussendlich auch in Ausgang. Und was ihm gefallen hat, das war eine Zeit, wo wir, ich würde es nicht sagen, gesungen, das hat eher nach Giol getönt, also sagen wir, zu einer späteren Zeit am Abend und vielleicht nach dem zweiten Bier hat einer gemeint, er könnte jetzt anfangen jodeln. Und da haben wir halt Trainer gehabt, die das sehr gut können haben. Der Paul Bernlinger ist ein fantastischer Jodler. Ja. Und dann hat es halt oft mal Lieder gegeben und der Hansi hat mit uns mitgesungen. Okay. Darum, ich glaube, er hat Text,
also du hast
Text von ein paar Schweizer Liedli kann der besser als mir.
Okay.
Ja. Was so hat sich denn das.
Was hat er immer gesungen? Es ist nimmer die Zeit.
Ja, genau.
Das Album ist gekommen. Ist gewesen, oder?
Ja, das ist so. Berner Oberländer Lied, glaube ich. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
René Berto hat das wahrscheinlich
hat René reingebracht, ganz klar. Ja. Ja.
Wenn ich mit dem Hansi über dich rede, dann erzählt er immer zwei Geschichten, beide in Nordamerika gewesen. Die eine ist, wo er behauptet, du seist schon mal halbnackt aus dem Casino rausgelaufen in Nordamerika. Kannst du das bestätigen?
Nein. Stimmt nicht. Aber es ist ein bisschen, es ist falsch erzählt. Darum, es ist,
dann erzähl es richtig.
Ja, nur ganz kurz. Es ist die Weltcup-Finale in Heavenly Valley gewesen. Vor dem Rennen habe ich meine Skijacke, das ist der Swiss Club, also der Schweizer Club, in dort oben gewesen. Ist einer zu mir gekommen und hat gefragt, du, kann ich deine Skijacke haben? Er hat gesagt, ja, ich muss ja eh gerade das Rennen und brauche die nachher nicht mehr. Und habe ihm die Skijacke für $100 verkauft, Ich bin dann gefahren, nicht weit gefahren, ich glaube 3 Tore, und dann war es fertig gewesen. Und dann bin ich runter und bin mit der Startnummer und um den Bauch und im Pullover, damals hat man noch Pullover gehabt, im Riesenslalom, ins Auto gestiegen und Richtung Hotel gefahren. Und vor dem Hotel war eine Abzweigung gewesen, entweder zum Hotel oder ins nächste Casino. Und ich bin ins nächste Casino gefahren, in den Skischuhen mit der Startnummer und dem Bauch. Und $100 im Sack, habe ich gedacht, Gottverdorie. Eigentlich die Jacke verkaufen für $100, die hätte ich ja mitnehmen können und daheim irgendjemandem schenken. Und es hat mir ein bisschen wehgetan. Ich dachte, okay, dann gehe ich in das Casino und habe die $100 auf den Tisch gelegt am Blackjack-Tisch. Dann fragt mich das Fräulein hinter der Theke, ob ich das will spielen. Ich sagte, ja klar. Und dann hat sie gerade den Blackjack gezogen und ich halt die $100 verloren und habe so einen schönen, urchigen Schweizer Fluch rausgelassen. Und dann hockt einer neben mir und sagt auf einem so amerikanisch-schweizerischen Dialekt, was mein Problem sei. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, aber du hast ja noch einen Pullover. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe noch Pullover. Also komm, spielen wir um den Pullover. Also um das abzukürzen, ja. Am Schluss, nach 2-3 Stunden, gemütlich im Casino, ist er mit mir ins Hotel zurückgekommen. Und ist nachher zum Hotel aus mit meiner Koffer, mit meinen Skihosen, mit meinem Pulli, mit dem Händchen, mit allem zusammen. Und ich habe nichts mehr gehabt. Das wäre noch gut rausgekommen, aber eine halbe Stunde später kommt der Walti Tresch ins Zimmer und sagt, du hast gehört, der Döllvogel hat gesagt, wir müssen dann am 7. alle parat sein mit dem offiziellen Pullover, weil der Schweizer Club und der Botschafter sind da vorne für ihren Empfang.
Also mit dem offiziellen Swiss-Ski-Pullover. Der da im Rennen
trägt. Den ich natürlich auch schon nicht mehr gehabt habe. Also ja. Wir haben dann eine Notlösung gefunden. Ja. Aber das ist eigentlich die Zeit gewesen, ja. Genau.
Einer von diesen Momenten, wo nachher in mir an der Dölfen so richtig ist sauer gewesen auf dich.
Nein, der hat das nicht. Nein. Wir sind den Dölf übergangen. Wir haben einen anderen Pullover gefunden. Ich glaube, irgendeiner von einem Mädchen oder irgendetwas.
Okay, gut. Ja. Gut. Die zweite Geschichte, die der Hamsi erzählt von dir, von Nordamerika, wo er eine Wette gemacht hat mit dir.
Hat er nur zwei erzählt? Also, wir haben ja mehrere Geschichten.
Aber die kann man hier nicht alle erzählen. die sind nicht ganz jugendfrei. Ich tue die nur mit den harmlosen Geschichten, die er über dich erzählt.
Ja.
Tue ich dich lancieren. Oder regt ihr mal bei einem
Slalom. Slalom. Ich weiß, wie dir das kommt. Ja, also. Ist klar. Es war nach den Olympischen Spielen. Es ist halt einfach der grosse Wahn. Das ist 72. Mhm. Sind wir auf Banff. Und damals haben wir alle Disziplinen gefahren. Und Hans hat mich bei der Besichtigung angeschaut und gesagt, was, du fährst den Slalom? Er hat gesagt, ja klar, ich fahre den Slalom. Er sagt, los, jede Stange, die du berührst, zahle ich dir ein Bier. Und ich muss es zu meinem Schutz noch sagen, es hat etwa 1/2 Meter bis 1 Meter hohe Tuhlen gehabt, also Löcher und Gräben. Und der Hans ist in der ersten Gruppe gefahren und ich hinter weit hinten. Hat dann rauf nach Start mögen und dann hat er gesagt, los, ich gebe dir einen guten Tipp. Die einzige Stange, die du wirklich kannst berühren, ist die zweitletzte. Ja. Musst dich konzentrieren. Ich denke, du, ich wollte dir schon zeigen. Und ich habe 50 Tore lang probiert, an eine Stange anzufahren. Habe keine probiert. Und die letzte habe ich dann verwünscht, die habe ich aber mit beiden Händen genommen. Also nicht nur berührt, sondern habe sie ausgerissen und bin mit der durch das Ziel gefahren. Ja. Also ein Bier hat es gegeben.
Heute sagt man No-Touch-Door. Ist etwa eine halbe Sekunde weg, oder?
Ja, aber die scheint auch nicht schlecht, gerade wenn es Gräben gibt.
Ja. Stimmt das eigentlich, dass die Frau, die der Hansi hat, heute die Romana, dass die fast bei dir gelandet wäre?
Nein, das wüsste ich nicht. Nein, das wüsste ich dann. Nein. Ich habe sie durch Hansi kennengelernt.
Okay.
Ja.
Gut. und
so viel zu diesen Gerüchten. Gut. Nein, dann bin ich sauber.
Reden wir zum Abschluss noch über das Programm von diesem Wochenende.
Ja.
Das Weltcup-Programm. Männer sind Kranzkagora. Die Frauen in Quidfell. Bei den Frauen wird es ja im Gegensatz zu den Männern wirklich nochmal dramatisch oder richtig spannend werden im Kampf um die grosse Kristallkugel. Im Moment ist Federica Brignone, wo er Überform ist, 199 Punkte vor der Lara Gut. Aber ich meine, in Quidfell, wo die Lara Gut letztes Jahr der Super-G, beide Super-G hat können gewinnen, müsste doch nochmal etwas möglich sein, oder für die Lara Gut, Berami.
Absolut, absolut. Es ist einfach die gewisse Unsicherheit, übrigens nicht nur bei Lara, auch bei der Brignone. Ich meine, Brignone, was ist die? Dreimal raus in einem Riesenslalom.
Ja.
Das gibt's doch einfach nicht. Ja. Das ist für mich...
So eine mit dem Rüstzeug, das die hat.
Ja, es sind, der Unsicherheitsfaktor ist bei den Frauen extrem da, wenn man jetzt noch weitergeht auf Gocha auch noch. Mhm. Und dann habe ich wieder im Moment das Gefühl, die Lara, jetzt ist sie auf einen Schnellzug aufgesprungen. Jetzt bringt sie die Schwünge, jetzt bringt sie die Aggressivität und die Spannung bringt sie auf die Piste. Und dann sehe ich wieder, wie sie in dem Riesenslalom ausgeschieden ist im Letzten. Und dann mache ich mir dann gewisse Fragezeichen.
Also glaube, hat es mit schlechtem Coaching zu tun?
Nein, das glaube ich nicht.
Okay.
Nein, das glaube ich nicht, weil das ist etwas, was im Kopf innen abspielt. Also ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube auch nicht, dass es ein Besichtigungsfehler war. Es ist ein kurzer Moment, halt ein technischer Fehler, dass du ein bisschen ausrutschst und schon bist weg von der Linie. Ob du dich dort noch kannst retten oder nicht. Es ist noch komisch gewesen. Auf dem Fernsehbild haben wir fast das Gefühl gehabt, aber die hat doch das blaue Tor noch haben können. Mhm. Aber sehr wahrscheinlich ist sie weiter weg, als man das zu spüren hat. Und sie hat auch aus Vernunftgründen vielleicht gesagt, nein, da gehe ich nicht mehr rein, weil sonst verletze ich mich noch. Das kann schon auch sein. Ich würde so sagen, dass wenn man jetzt rein das technische Können und die Fahrweise und die Kapazität, die sie haben, beide zusammen, sind sie auf gleichem Niveau. Darum wird es schwierig sein, 200 Punkte aufzuholen.
Ja.
Du kannst, ich bin sicher, Lara kann zwar Super-G-Riesenslalom gewinnen, aber es muss nicht unbedingt sein, dass halt Brignone wieder ausscheiden tut.
Und sie braucht einen Abschiffer von der Brignone oder zwei Abschiffer, oder, dass sie dort nochmal ins Geschäft
kommt. Ich würde es so sagen, man sagt ja so schön, aus eigener Kraft, du brauchst Hilfe von der Konkurrenz auch. Du brauchst Hilfe auch, dass eben noch eine, zwei zwischen dir fährt. Das kann ja doch sein, dass halt Lara das Rennen gewinnt und dann kommen noch drei, vier und aufs Mal ist Brignone sechst. Das kann passieren. Ich würde sagen, der Kampf ist noch nach wie vor offen. Da ist noch nichts entschieden.
Mhm. Und wir müssen jetzt zum Abschluss gleich nochmal auch eine Lanze brechen für einen Frauenskisport. Also, wir haben jetzt ein paar Mal, haben wir Qualität ein bisschen bemängelt im Verlauf von diesem Winter. Aber die zwei letzten Riesenslalom-Duell, die ich gesehen habe, Brignone gegen Robinson, bei der WM, mhm, und jetzt in Sestriere, war also ganz, ganz grosser Sport in meinen Augen.
Ja, das ist grosser Sport. Und wenn es denen allen aufgeht, dann sind es halt schon die, und das ist ein bisschen beängstigend, die zwei Sekunden weg, oder? Klar, Marco Odermatt hätte Super-G auch mit einer Sekunde gewonnen, aber das ist dann gerade einig und dann tut es sich wieder relativieren ein bisschen. Die sind zwei, also vor allem im Riesenslalom sind sie natürlich Meilen weg vom ganzen Feld.
Man in Kranzkagora, Riesenslalom und Slalom. Riesenslalom, das grosse Duell um die Kugel oder Matt gegen Sten Olsen. Dort ist es noch relativ knapp.
Es ist deshalb knapp und gefährlich, weil die Norweger haben etwas aufzuholen. Weißt, die haben einen Flatterer verwünscht in dem Saalbach.
Vor allem Sten Olsen.
Um ehrlich zu sein, oder? Ich meine, mit diesen Podestplätzen, mit diesen Sieg, mit der Situation, wo die auf das Saalbach sind. Ich glaube schon, dass die Revanche geschworen haben. Mhm. Und auch fähig sind sie, es zu machen.
Ich freue mich vor allem auf ein Slalom, weil jetzt ist endlich der Tanguy Neef, wo ich schon die ganze Saison darauf warte, dass er aufs Podest fährt.
Nicht nur die ganze Saison, schon Jahre. So Jahre warten wir drauf.
Ja, ja.
Ja, Moment, der ist in Garmisch auch an führender Position im zweiten Lauf und steigt aus. Also.
Das ist richtig.
Also in Garmisch vor was? 4 Jahren oder was?
Im 2022 ist das gewesen.
Das wären dann 3 Jahre.
Ja, wären 3 Jahre. Oder? Gut, das ist dann im gleichen Winter ist er in Waldisère als Vierter nach dem ersten Lauf ist er im ersten Tor eingefädelt.
Zum Beispiel, ja.
Oder? Und dann ein paar Monate später in
Garmisch. Nein, der hat einen Reifeprozess gemacht. Das ist fantastisch.
Hat jetzt passendes Material und eben jetzt ist er in dieser Top 15 drin, oder?
Ja, wo ja eigentlich schon wichtig ist im Slalom.
Ja. Und das ist ja das Meisterstück gewesen, das Tom Stauffer dort abgeliefert hat. Eben ein Ausfallpilot wie der Tanguy. Wo einfach irgendwann mal gesagt hast, du gehst mir jetzt einfach nicht mehr raus, riskierst halt ein bisschen weniger, bis du nachher in diesen Top 15 drin bist. Oder? Und das hat er jetzt. Oder,
da sind wir ja bei dieser kritischen Aussage, wo man einfach meistens hört, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, ja wie gehst du in den Zweilauf? Vollgas, Vollgas. Ja. Aber irgendwann muss dann nur einer sagen, okay, was heisst denn
und
Vollgas?
Im Training nachher auch noch Vollgas am besten.
Genau. Nein, das ist ganz... Und das ist klar, da kommt das Coaching, da muss einer Pickel her sein mit einem Athlet und sagen, hey, los, jetzt ist fertig. Jetzt wollte ich einfach von dir 3, 4, 5 Läufe ohne Fehler. Das kannst du ja. Obwohl, jetzt komme ich schnell auf einen Punkt zurück, wir haben ja vom Gesamtweltcup geredet, ich habe ein bisschen geschaut, 2009, magst du dich erinnern, wo das Windall in Führung gelegen ist und der Benny Reich 2 Punkte hinten dran.
In Ohren, oder?
Letztes Rennen, der Slalom, das Windall mit Fieber im Bett, ist gar nicht angetreten. Gut, es hat ja sehr wahrscheinlich nicht in den 15 gelangt. Am Benjamin Reich hat die Top 15 gelangt. 8 Österreicher am Start. 8 Österreicher, die könnten Schützenhilfe bieten. Er hat, glaube ich, im zweiten oder dritten Tor eingehängt, im ersten Lauf.
Ja.
Er hat nur einfach müssen zweimal runterfahren und gewinnt den Weltcup.
Absolut.
Also hier gibt es schon unglaubliche Sachen in dem Sport.
Ja. Das Jahr vorher.
Kann alles passieren.
Das Jahr vorher hat unser Freund Didier Güsch in Bormio im letzten Super-G mit 99 Punkten Vorsprung Super-G-Kugeln noch weggegeben. Hannes Reichelt, wo das Rennen gewonnen hat. Die 99 Punkte war hinter dem Güsch und dem Güsch hatte Top 15 gelangt. Und dann hat der Dani Albrecht
eine Rolle
rausgefahren aus diesen Top 15.
Ja.
So viel zum Thema Schützenhilfe vom eigenen Team.
Ja, das tut man hier und da sagen. Es ist eigentlich gar nicht möglich.
Es ist ein Einzelsport.
Ein Einzelsport, oder? Ja.
Warum hat die
Albrecht? Ich bin froh, dass es nicht so ist.
Ja. Gut, wir sind uns einig. Danke dir vielmals,
Bernhard. Nicht über alles, aber gewisse Sachen schon.
Über das meiste schon. Oder? Danke dir vielmals, Bernhard.
Okay, freue mich auf die nächsten Rennen.
Ja, cool. Ich freue mich auch sehr. Ihr daheim, wie immer, viel Vergnügen vor dem Fernsehen oder vielleicht sogar vor Ort. Hopp Schweiz, bis zum nächsten Mal.